Vor einigen Tagen hielt ich einen dreitägigen Workshop ab mit dem Titel Kunstgeschichte leicht gemacht, so entdeckst du die Geheimnisse der alten Meister. Es ging darum zu zeigen, dass Kunst Geschichten erzählt und keine kodierten Geheiminformationen, wie das in manchen Büchern oder Filmen oft gerne gesehen werden würde. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Man würde gerne in jedem großen Gemälde irgendeine verborgene Botschaft, die die Welt rettet oder zerstört, entdecken. Und so ist das nun einmal gar nicht und ich wollte zeigen, wie leicht man sich ein Bild oder ein Kunstwerk, Architektur überhaupt, wie leicht man sich sowas erschließen kann, wenn man einfach nur richtig hinsieht. Der Workshop war ein voller Erfolg, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe gespürt, dass ich viele Aha-Erlebnisse erreichen konnte damit bei den Teilnehmern und habe mich deswegen entschlossen, eine kleine Podcast-Miniserie daraus zu machen, 3 Folgen mit dem Titel So entdeckst du die Geheimnisse der alten Meister. Es geht darum, richtig hinzusehen. Ich zeige dir, wie das genau geht und entführe dich zu diesem Zweck gleich einmal in den Louvre in Paris, in eines der größten Museen der Welt, die es gibt. Wir schauen uns dort auch eines der größten Gemälde der Welt an, zumindest auf Leinwand, nämlich die Hochzeit zu Cana, die Paolo Veronese im Jahr 1562-63 gemalt hat. Eigentlich hieß der Maler Paolo Veronese Paolo Cagliari und wurde nur Paolo Veronese genannt. Der Grund ist einfach, Cagliari wurde im Jahr 1528 in Verona geboren, kam dann nach Venedig, wo er auch blieb und 60 Jahre später starb. Ursprünglich war dieses Gemälde, die Hochzeit zu Cana, für den Speisesaal des Benediktinerklosters San Giorgio Maggiore in Venedig gemalt, das sogenannte Refektorium, und das Motiv mit der Festtafel passt ja auch ganz gut zum Essen. Napoleon hat es dann 1797 auf einem seiner großen Europafeldzüge oder auch Raubzüge gestohlen und nach Paris gebracht. Das Bild ist gewaltig groß, es misst in der Breite fast 10 Meter und in der Höhe 6,67 Meter. Das Bild verlinke ich dir in den Shownotes, vielleicht öffnest du dir es gleich, wenn du diesen Podcast hörst, oder du schaust dir das Bild jedenfalls nachträglich an. Eigentlich ist das auch gar nicht so wichtig, denn das, was wir jetzt hier durchgehen, diese paar Schritte, die kannst du für jedes Gemälde anwenden, du solltest sie dir einfach verinnerlichen. Der erste Schritt ist, beschreibe, was du siehst. Was siehst du ganz genau? Was ist hier überhaupt dargestellt? Ist es heißt die Hochzeit zu Cana, ist es eine Hochzeit? Wo ist das Brautpaar? Wie spielt sich die Hochzeit ab? Und in welcher Situation, in welcher Umgebung befinden wir uns überhaupt? Was sind das für Leute, die gekommen sind? Was tragen sie? Was haben sie dabei? Was wird denn angeboten zum Essen? Wird etwas angeboten? Findet sonst noch irgendein Ereignis statt auf diesem Bild? Schau hin, was alles geschehen könnte. Frage dich und beschreibe, was du siehst. Im Groben mal, es ist ein Parkett mit vielen Gästen. Vor dem Tisch, der in U-Form angelegt ist, spielt eine Musikkapelle und der Tisch ist auf einer Art kleiner Terrasse aufgebaut. Dahinter gehen rechts und links Treppen auf eine Empore, eine Balustrade hin. Hinter der Empore sehen wir einen Straßenzug rechts und links mit prächtigen Gebäuden voller Säulen und Skulpturen. Und was auffällt, es sind richtig viele Menschen da zu sehen. Es ist richtig, richtig etwas los und es heißt, auf diesem Bild sind 132 Personen dargestellt. Dann, wer sind denn die Hauptdarsteller? Wo sind die Figuren, die besonders hervorstechen und woran erkennst du sie? Das braucht bei diesem Bild und deswegen ist es eigentlich auch ein Wimmelbild, so wo ist Walter nach dem Motto, ein bisschen Aufmerksamkeit, man muss wirklich genau hinsehen, um zu erkennen, um wen es hier überhaupt geht. Denn der erste Gedanke, die Hochzeit, aha, ein Brautpaar, das wird wohl in der Mitte sitzen, der führt hier schon mal in die Irre. In der Mitte sitzen hier ganz andere, nicht die Braut und der Bräutigam, sondern es ist Maria mit Jesus. Man erkennt sie an ihrer Kleidung, an ihrem Heiligenschein und auch an ihrer ruhigen Haltung, ganz im Gegensatz zur quirligen Hochzeitsgesellschaft rundherum. Das Hochzeitspaar ist nicht so leicht zu finden, denn man muss sagen, alle Menschen hier sind prächtig bunt und in allen Farben angezogen. Man muss es wissen, es sitzt ganz links am Anfang der Tafel, die Braut ist in weiß gekleidet und der Mann trägt einen orange-roten Umhang. Wie ist denn die Stimmung hier in diesem Bild? Wie ist die Stimmung in jedem Bild? Wie gesagt, was ich hier sage, gilt für jedes Gemälde, das du siehst. Wie ist die Stimmung? Das ist hier ganz klar, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Man kann es nicht übersehen, die Stimmung ist locker, es ist viel los, die Menschen interessieren sich für das Essen, sie interessieren sich für sich selber, sie hören die Musik, sie schauen gegenseitig an, jeder hat Angst, dass er etwas verpasst, hat man ein bisschen den Eindruck. Das Einzige, was Sie nicht wirklich sehen, ist das Wunder, das hier geschieht, nämlich vorne rechts, aber darauf komme ich noch zurück. Ich möchte vorher noch sagen, auf die Stimmung kommt es bei jedem Bild an. Das hier ist jetzt eine große Gesellschaft, viele Menschen, also denkt man, die Stimmung ist leicht zu erkennen, leicht darzustellen und leicht zu erkennen. Doch auch wenn du ein Landschaftsbild hättest, wäre die Stimmung leicht zu erkennen. Du kannst zum Beispiel das an der Wolkenformation sehen, Wasser ist auch immer geeignet, Wind, ist Wald dargestellt, sind es alte Bäume, Baumstümpfe, sind es junge Bäume, alles solche Sachen, wie ist das Wetter, Sonne, Regen, alle diese Dinge beeinflussen natürlich die Stimmung bzw. stehen für eine gewisse Stimmung. Das geht eigentlich sogar bis zum Stillleben, Porträts. Überall gibt es Hinweise und Merkmale, was denn hier genau los sein könnte, wie man sich fühlen sollte, was der Maler gemeint hat. Der vierte Schritt, dort geht es dann um die Geschichte. Die kann man nicht wissen. Also man kann sie wissen, vielleicht von, man hat sie mal gehört, gelernt, man erkennt sie wieder, aber es ist etwas, das man nicht rein nur sehen kann. Hier in diesem Bild geht es um eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, nämlich Jesus kam mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit in das Dorf Kanaa und auch seine Mutter Maria war schon unter den Gästen. Als der Wein ausging, ging sie zu Jesus und sprach mit ihm darüber. Sie sagte, Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Dann sagte Jesus, lass die leeren Krüge mit Wasser füllen und dann soll der Verantwortliche für die Speisen davon kosten. Und dieser Verantwortliche stellte fest, das Wasser hat sich zu Wein verwandelt. Hier bei Paolo Veronese findet das Wunder, wie gesagt, vorne rechts statt. Ein Mann gießt gerade aus einem Wasserkrug Wein in eine kleine Amphore und der Verantwortliche für die Speisen steht hinter ihm in einem prächtigen weißen bestickten Gewand gekleidet, eine Weinschale in der Hand und schaut verdutzt auf den Wein, den er jetzt hier hat, wo er doch eigentlich die Krüge mit Wasser gefüllt hat. Außerdem lohnt sich bei diesem Bild hier, das lohnt sich ebenso bei den meisten, aber natürlich je detailreicher, desto ergiebiger, auch auf Details zu achten. Kleine Dinge, die hier verborgen sind, besondere Menschen, besondere Kleidung, kommen Tiere vor und wie, was machen sie, was gibt es zu essen, wohin genau schauen eigentlich alle. Alle solche Dinge sollte man sich ein bisschen unter die Lupe nehmen und auch genießen und darüber nachdenken. Man weiß, wo dieses Bild ursprünglich hing, nämlich, wie gesagt, am Anfang im Benediktinerkloster San Giorgio Maggiore in Venedig. Und heute hängt an dieser Stelle offenbar eine Reproduktion des Bildes. Also Napoleon hat es genommen, trotzdem gibt Frankreich das Bild nicht einfach zurück. Verständlicherweise, es ist der Lauf der Geschichte, die hat man zu akzeptieren. Aber ich persönlich finde es gut, dass die Mönche dort jetzt eine Reproduktion des Bildes aufgehängt haben, denn Veronese hat sich sehr gut überlegt, was er hier malt und wie er es darstellt. An diesem Gemälde sieht man nämlich, dass der Ort der Aufhängung eben auch eine Rolle spielt, besonders wenn es eine Auftragsarbeit für eine bestimmte Situation ist, für einen bestimmten Raum. Dieses Bild wurde für die schmale Wand eines langen Raumes gemalt und auf der Höhe des Wandgesimses des Wandpaneles angebracht. Die gemalte Architektur rechts und links führt also die Seitenwände des Raumes noch weiter nach draußen. Veronese war berühmt für seine prächtigen und fantastischen Architekturgebilde. Der gemalte Raum fängt also auf der Höhe des Gesimses an, auf dieser Ebene findet auch das Bankett statt. Rechts und links führen Treppen auf einem Balkon mit Balustrade, eine Stufe höher. Und von dort schauen die Menschen nach hinten in den Hintergrund des Bildes. Manche zeigen noch nach hinten, also nach draußen, nach eigentlich in die Wand hinein, besonders diejenigen, die auf den Gebäuden sitzen. Wir schauen sie an und denken, was sehen sie bloß? Sie führen unseren Blick noch weiter aus dem Bild heraus in den gemalten Raum nach draußen. Und mit ihrem Verhalten verlängern sie diesen vorgetäuschten Raum, der sich öffnen sollte. Sie führen uns wirklich in die Öffnung, an die frische Luft sozusagen. Mit den bunten Figuren in Theaterkostümen aus aller Welt und in allen Berufen hat sich Veronese auch Schwierigkeiten eingehandelt. Wegen eines ähnlichen Gemäldes musste er sich sogar vor der Inquisition rechtfertigen. Offenbar aber konnte er seine Haut retten mit der Begründung, das Bild sei groß und dort hätten viele Figuren Platz. Die Musik hier in der Hochzeit zu Kana spielt aber vorne und an dieser Stelle spielt tatsächlich eine Musik und solche Situationen waren eine gute Gelegenheit für Künstler, sich selbst auch zu verewigen. Er hat es getan, Veronese spielt links die Bratsche, er trägt ein weißes Gewand mit so beigen Stiefeln oder Strümpfen und darüber ein üppiges weißes Gewand und die Bratsche. Sein Gesicht ist unverkennbar, ein Porträt und es ist eben Veronese. Unter den anderen Musikern sind unter anderem noch Jacopo Bassano, Tintoretto und Tizian mit dem Kontrabass. Er ehrte damit seine Kollegen und künstlerischen Vorbilder, besonders Tizian und Tintoretto, die ihn in seiner Art der Malerei stark beeinflusst haben. Wie gesagt, die Hochzeit zu Kana, eines der größten Bilder, kaum zu übersehen und trotzdem, ich behaupte, die meisten Menschen, die in den Louvre gehen, sehen dieses Bild eben nicht. Und warum? Genau in der Wand zur Hochzeit zu Kana im 90-Grad-Winkel hängt wer? Die Mona Lisa. Es ist der Raum der Mona Lisa. Mona Lisa ist natürlich Instagrammable und oft ist man so froh, dass man vorgerückt ist und sie überhaupt sehen kann, weil sie ist nicht wirklich groß, dass man vielleicht gar nicht mehr sich auf links und rechts konzentriert, was sehr schade ist. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in die Bildanalyse hat dir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Oft sucht man einfach zu weit und lässt sich vom Stil der Malerei ablenken. Bevor man über ein Bild sprechen kann, muss einfach klar sein, was genau dargestellt ist und erst dann geht es weiter. Und die Überraschung ist groß. Aufgrund deines Wissens, deiner Lebenserfahrung, allem, was du schon gesehen hast, kannst du ein Bild schon sehr weit entschlüsseln. Weiter, als du vermutlich denkst. Wer mir schon ein bisschen folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich gerade einen Kurs herausgegeben habe, nämlich die Kunstmetropolen Europas, deine virtuelle Grand Tour. Dieser Kurs ist jetzt geschlossen, wir gehen nächste Woche schon auf Reisen, aber für alle, die das verpasst haben, habe ich überlegt, ich mache einen Selbstlernkurs, der unabhängig von einem gewissen Datum besucht werden kann. Allerdings ist auch dieser nicht ewig verfügbar. Ich werde ihn spätestens ab November zur Verfügung stellen, allerdings auch nur für eine gewisse Zeit wieder. Du kannst dort gerne zusteigen. Wenn du dich über den Kunst informieren möchtest, klicke auf den Link in den Shownotes. Die Kunstmetropolen Europas, die Selbstlern-Edition, dort ist alles Wichtige noch einmal zusammengefasst und du kannst dich dort bereits auch auf die Warteliste eintragen, wenn das was für dich ist. Damit erhältst du eine E-Mail, sobald der Kurs buchbar ist. Es wird eigentlich der volle Kurs sein mit allen 8 Modulen, mit allen 6 Kunstmetropolen, die wir besuchen, den Videos, dem Workbook dazu. Aber es gibt keine Live-Sessions, keine Gruppenbetreuung, keine Community, dafür volle Flexibilität. Der Kurs ist für dich, wenn du gerne unabhängig dir etwas aneignen möchtest oder wenn du selbst entscheiden möchtest, wann du dich auf die Kunstreise begibst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir viele Entdeckungen der Geschichten der Kunst vor der Malerei.